Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja, heute wirklich mit einem Praktiker, der mir hier gegenüber sitzt, denn Hundetraining ist, würde ich sagen, wenn man ihn so wahrnimmt, auf allen Veranstaltungen, die er tätigt, ob online, ob live, da ist Training sein Programm und zwar Training von Mensch und Hund. Also der Mensch gehört dann, glaube ich, zu großen Teilen mit dazu und da hat er auch ein gutes Händchen für, dies zu vermitteln, was, wie, wo, wer, wann braucht. Und frisch aus gerade Cuxhaven wieder zurück von einem Seminar mit einem seiner Kollegen sitzt mir hier heute gegenüber Basti Schäfer. Schön, dass du da bist.
Moin, moin. Schön, dass ich bei dir sein darf und dass du mich eingeladen hast.
Moin, moin. Ja, das ist so, wenn man von da oben gerade wieder frisch retour ist, dann hat man die so ein paar Wörter, glaube ich, noch eingespeichert, was jetzt gerade dann so ganz klassisch von da oben mitkommt. Wobei Moin, Moin ja schon sehr viel gesprochen ist für so manchen aus dem da oben. Manche beschränken sich ja nur auf ein Moin, ne? Also eins reicht ja bei manchen dann
also,
auch.
Ich bin ja wirklich der Moin-Typ. Also bei mir hörst du ja bei jedem Scheißdreck, wenn... Sorry, dass ich das so ausdrücken darf. Also bei mir hörst du, egal wenn du mich ansprichst oder irgendwo mal mit mir sagst, hallo oder irgendwo mich ansprichst, ich sage immer erstmal Moin. Das ist so, ich liebe das einfach. Das gehört bei mir einfach dazu und ich muss es ganz ehrlich auch sagen, ich liebe den Norden. Ich liebe den Norden und ich liebe das Meer.
Mensch, da bist du aber eigentlich gerade an der falschen Stelle positioniert. Also der Norden ist ja für dich doch ursprünglich ein paar Kilometer gerade entfernt, deswegen dann auch eine etwas längere Anreise. Vielleicht für unsere Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen, magst du überhaupt mal ein bisschen zu dir sagen, wer bist du, was machst du? Und dass wir so eine ganz kurze Vorstellung für diejenigen haben, die hier frisch den Basti das erste Mal hören.
Ja, ich versuche die Einleitung kurz zu halten. Mein Name ist Sebastian Schäfer. Die meisten kennen mich unter dem Namen Basti. Ich bin Hundetrainer, ich bin Ausbilder für Sporthunde, habe auch allerdings schon sehr viele Diensthunde ausgebildet, gearbeitet, bin ja weltweit für Seminare unterwegs gewesen. Jetzt nicht mehr so viel. Ich beschränke mich sehr auf den europäischen Raum beziehungsweise eigentlich auf den deutschsprachigen Raum. Führe aktiv Hunde im Hundesport, im Monitoring-Sport. Das ist meine Leidenschaft. Also ich bin da selber Sportler und Hundeführer, Ausbilder und Trainer. Genauso aber auch, ich bin internationaler Helfer gewesen, habe schon Weltmeisterschaften gehetzt, bin mittlerweile auch Richter in Deutschland, bin auch einige Jahre in der VDH-Kommission gesessen, um den Sport in Deutschland zu etablieren. Bei dem Sport wird auf den ganzen Anzug gebissen, also auf den ganzen Körper, auf den ganzen Anzug gebissen. Und ich beschränke es wirklich immer auf den Anzug gebissen und nicht auf den Menschen, weil es ist letztendlich eine Verkleidung von einer Person, weil wenn der Anzug aus ist, beißt der Hund wirklich nur auf den Anzug und nicht auf den Menschen. Ja, bin dadurch in die Diensthundeausbildung reingerutscht, habe ja über 12 Jahre Diensthunde ausgebildet. Bin geprüft nach Paragraph 11. Ich glaube, ich habe so Paragraph 11 alles, was den Paragraph 11 enthält. Also angefangen von Normalhundetrainer zur gesteigerten Aggression, Haltung von gefährlichen Hunden, zu Schaustellen von Hunden. Ich habe schon für einige Sachen fürs Fernsehen gearbeitet, für Kinofilme gearbeitet, habe generell schon fürs Fernsehen gearbeitet, wo man mich gesehen hat, eine Sache bei Joko und Klaas. Und bin natürlich auch hundesportlich zweimaliger Weltmeister.
Also eine ganz schön lange Liste, die du da so freischnauze aufzählen kannst, was da entsprechend bei dir Thema war, ist und ja auch aktuell absolut deine Leidenschaft abbildet. Und ich weiß gar nicht so genau, wie ich auf das Thema gekommen bin. Also ich hatte schon im Kopf, ja, den brauchst du auch auf jeden Fall in meinem Podcast, aber irgendwo Ich glaube, es war in einem Podcast mit Dennis. Da kam so dieses Thema der Perfektion im Hundetraining. Habt ihr irgendwo da so mit drin gehabt? Und gerade du hast da so ein paar sehr, sehr spannende Dinge zu gesagt. Und vor kurzem habe ich auch gedacht, Mensch, also es ist ja so in Zeiten von Social Media, wenn man da so Sachen hochlädt, ne, du weißt ja genau sofort, dass da auf jeden Fall hinterher wieder was kommt. Und dann habe ich mich selber dabei wieder erwischt, wie ich so ein bisschen befangen war, ob ich das jetzt wirklich mache, dass ich so ein Live-Training einfach kurz mal eben auf Insta Live gehe, wo ich genau weiß, okay, es wird sicher gleich was schieflaufen und so weiter und so fort. Und dieses Thema Perfektion im Hundetraining ist, glaube ich, manchmal eine riesengroße Hürde, manchmal super wichtig. Aber ich glaube, da gibt es einiges zu sprechen, was sich, glaube ich, auch manche viel zu sehr zu Herzen nehmen. Wie wichtig ist dir, dass du so, ich meine, du hast ja wirklich auch sehr, sehr vielschichtig gearbeitet und arbeitest das und sicherlich ist auch für Ergebnisse, die man erzielen möchte, so natürlich ein klarer Plan wichtig oder dass man eben auch weiß, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn hier jetzt in der Hand und was kann ich tun? Aber wie gehst du an vielleicht erstmal so dein eigenes Training heran? Was ist dir da erstmal persönlich am wichtigsten, wenn du mit deinen Hunden etwas tust? Ist da Perfektion ein sehr, sehr großes Credo oder hast du das so auf dem Kopf oder wie stehst du da mittlerweile zu?
Also ich habe den sehr großen Drang zum Perfektionismus, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin da auch jemand, bei mir gibt es da für den Hund ganz wenig Handlungsspielraum in der Arbeit. Ich möchte es allerdings immer wieder ein Stück weit relativieren. Für mich ist der Hund immer ein eigenständiges Individuum. Und das vergessen ganz viele immer bei dem Drang zum Perfektionismus, genauso auch zu dem, man sieht etwas und möchte das genauso bei seinem Hund haben, wie ich es zum Beispiel bei meinem Hund habe, aber der Hund bringt das schon mal genetisch gar nicht mit. Also ich baue erstmal das Ausbildungskonzept immer für den Hund. Und wenn etwas nicht funktioniert, also da gehört natürlich auch immer so ein bisschen Probieren dazu. Und wenn mich jemand fragt, nach welchem Ausbildungssystem ich meine Hunde ausgebildet habe, muss ich immer wieder sagen, dieses Basti-System gibt es gar nicht. Also ich bin jemand, ich habe die Kynologie, ich habe das Lernverhalten und ich lerne immer und immer wieder neue Leute kennen. Und es gibt nur eine Handvoll Menschen, zu denen ich hochblicke, wo ich mich weiterbilden lasse und wo mir auch die Meinung sehr, sehr wichtig ist, wo ich sage, wir müssen wieder etwas verändern. Und die Veränderung ist ja schon herbeigeleitet durch Tierschutzgesetz, was die letzten Jahre sich alles verändert haben. Sei es, dass es ein... Es hat angefangen mit einem E-Gerätverbot, es hat angefangen mit einem Stachelverbot. Und ja, es werden ganz viele Stimmen laut, die sagen, oh, der Stachel ist böse, oh, das E-Gerät ist böse. Es wird der Tag kommen, da werde ich mal über das Thema Stachel und E-Gerät, werde ich einfach mal ein paar ganz wichtige Fakten erzählen. Und die sind unheimlich wichtig, um zu verstehen, wie sowas funktioniert. Allerdings das jetzt hier zu besprechen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Und mir ist wichtig immer, dass Menschen immer etwas verstehen, für was etwas wichtig ist. Es ist genauso, wenn man über ein E-Gerät spricht, man redet immer von Elektroschocks und vergleicht das immer mit den Weidezaun. Wenn man wirklich mal in Spezialbereichen reinguckt, auch wenn man mit Spezialeinheiten arbeitet, was man letztendlich mit diesen Reizimpulsen alles bewegen kann, auch wie man einen Hund bewegen kann, gerade für spezielle Bereiche, ob es jetzt im Spürhundebereich ist oder ob es jetzt in dem Zugriffsbereich ist. Da sind so viele Möglichkeiten drin, was man mit einem Hund arbeiten kann, wo wir davon einfach weit weg sind. Fakt ist einfach, es ist verboten. Punkt. So, also bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich muss wieder anders an die Hundeausbildung rangehen. Ich muss mir andere Big Points suchen. Ich muss vielleicht nicht anfangen, den Hund als allererstes hochzuziehen, sagen, ich brauche Emotionen, ich brauche Ausstrahlung, sondern vielleicht brauche ich erstmal Erziehung und erstmal technisches Verhalten. Und das hat sich die letzten Jahre wie so eine Brandmauer durch mein Training gezogen, dass ich gesagt habe, und ich bin da auch immer einer Person sehr dankbar, dem Martin Geier vom Dogwerk, der erst bei mir gelernt hat, jetzt lerne ich wieder bei ihm und ich bilde mich permanent weiter, der gesagt hat, deine Hunde sind echt schlecht erzogen. Und da bin ich nach Hause gefahren und da musste ich wirklich sagen, der hat recht. Und wenn ich dann immer so zurückblicke, man schwimmt natürlich auch so mit dem Erfolg auf einer Welle. Und das passiert auch mir. Und ich bin, und da bin ich ganz ehrlich, ich bin ein sehr großer Perfektionist, was Hundetraining angeht. Aber genauso schleichen sich bei mir Fehler ein. Du wirst betriebsblind. Und was ich ganz schlimm finde, ist in dieser Betriebsblindheit ist, dass du ganz oft ganz wenig Leute hast, die zu dir sagen, schau mal, da hast du einen Fehler gemacht. Oder dass mal jemand einfach mal so ganz objektiv, der muss noch gar nicht unbedingt tief in der Materie drin sein, mal über dein Training drüber guckt und einfach mal seinen Senf dazu gibt. Und das ist letztendlich immer diese ganz große Schwierigkeit. Und das, was ich auf Seminaren ganz oft zeige, ist auch, und das ist das Allerwichtigste im Hundetraining, wie gehe ich mit Fehlern um?
Wie gehe ich mit Fehlern um, um eben auch dann zu sagen, erstens, ich glaube, Fehler, egal, ob ich jetzt nach Perfektion dränge oder jemand bin, dem das sehr wichtig ist in einem Fach, oder ob ich das so gar nicht habe, aber schlussendlich gehören doch Fehler machen auch eben dazu oder gehört Fehler machen dazu, dass wir eben auch daraus lernen, was funktioniert. Und vielleicht will ich es gar nicht unbedingt sofort als einen Fehler betrachten. Du hast ganz eben schon auch oder ganz zu Beginn schon gesagt, dass du zum einen den, ja, Trainingsplan immer pro Hund machst, also dass du das Konzept, wie du trainieren willst, pro Hund machst und auch schon angesprochen, dass natürlich auch das, was der Hund mitbringt, in einer gewissen Art und Weise eben erstmal zu sehen ist, wird das dem gerecht, was ich unter meinem Perfektionismus dann vielleicht auch in der, ich sag mal so, fertigen Version irgendwie im Kopf habe. Also jetzt sind wir aus unterschiedlichen Sparten, aber ich glaube, das ist immer egal, in welcher Sparte wir unterwegs sind. Es gibt halt so ein Ultimo, wo man sagt, okay, das ist der Stand, da wollen wir irgendwann mal hin. Aber da spielen auch wahnsinnig viele Faktoren für eine Rolle. Welche Faktoren sind da für dich ausschlaggebend, dass du sagst, okay, ich habe für mich etwas im Kopf, was ein Hund irgendwann mal können soll? Also was so die Anforderungen sind, also da gibt es ja dann auch bei euch entsprechende Leistungsziele. Und was schaust du dir an, ob das so in das Konzept passt und was ist da für dich wichtig?
Wesen vom Hund. Ich habe erstmal das Wesen vom Hund und wie der Hund vom Typ her ist. So, und wenn man meine Hunde alle so anguckt, ich habe wahnsinnig großrahmige Hunde. Also, ich habe jetzt nicht diesen typischen Malli, wie ihn jeder kennt, diese, wie sage ich es immer alle so schön, diese Rehlein. Ich habe halt echt nur Panzer. Ich habe wirklich Panzer, die haben alle 40 Kilo aufwärts und genauso benehmen die sich auch. Also, das sind sehr kantige Hunde und auch sehr körperliche. Und wenn du die mal so als Erwachsener siehst, also die schieben dich einfach mal auf Seite, wenn du denen im Weg stehst. Der Rotti, der ist genauso. Allerdings merke ich halt auch, und diese Unterschiede von meinen Hunden, wenn ich jetzt den Chap sehe, den Mad Max sehe und den Odo sehe, den Rottweiler, die sind alle vom Typ her total unterschiedlich. Und ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Chap habe, als ich mit ihm die erste Prüfung gelaufen bin, da hat er nur Honig im Kopf gehabt. Der war wie so ein, ich sage jetzt mal, wie so ein Riesenbaby. Und ich konnte gar nicht so diese Leistung von dem Hund abverlangen, weil er noch ganz andere Sachen im Kopf hatte. Der ist der, in der, für den ist Helfer, ist für alle meine Hunde sagen die, boah, da müssen wir hin, denn das ist das Beste, was es gibt. Ich werde das nie vergessen, seine erste Prüfung, Führerverteidigung, also es ist ein Szenario, was die Richter sich ausdenken, wo zwei Helfer versuchen, den Hund abzulenken, frühzeitig zum Beißen zu bewegen, beziehungsweise den Hund von mir wegzunehmen, also mitzunehmen, zum Beispiel in einem Transport. In der Prüfung ist der Hund bei uns nicht angeleint, der hat auch kein Halsband rum und du darfst auch nicht sprechen in dieser Übung. Und der Hund hat immer bei dir zu bleiben und darf erst beißen, wenn ein eindeutiger Angriff kommt. Und ich werde das nie vergessen, wie dieser Schmetterling an dem Hund vorbeiflog und der Hund sieht den Schmetterling an und läuft mit dem Schmetterling mit und ich stehe so dran. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ist der eiskalt dem Schmetterling hinterhergelaufen? Einerseits war ich total stinksauer, weil die Prüfung echt super lief. Und andererseits habe ich so ein innerliches Schmunzeln drin, wo ich denke, ich finde das eigentlich schon wieder goldig. Ich habe gesagt, darfst du den Hund nicht merken lassen, dass du so drauf bist. Ja, ihr habt den zurückgerufen, die Übung war null. Zwei Monate später hat das anders ausgesehen. Da ist das schon gar nicht mehr so präsent gewesen und ich habe da wirklich nicht groß am Training rumgeschraubt. Das ist eine Wesensveränderung. Das ist ein Wesen. So. Und man sieht es ganz oft bei großrahmigen Hunden oder ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Molosser-Typ. Und der Chap ist ein Molosser-Typ und genauso Odo ist ja ein Molosser, ist ein Rottweiler. Die brauchen halt einfach länger. Und da kann ich halt, muss ich halt einfach damit rechnen, dass die im jungen Alter schlechter Verhalten aufnehmen und verarbeiten können, wo ich zwar Grund formen kann, aber halt immer wieder damit rechnen muss, dass die mir einfach aus der Bahn rausfallen. Und ich muss halt wissen, wie ich, wenn die mir aus der Bahn fallen, wie gehe ich damit um? Und ich bin so ein guter Freund davon, ich versuche das erstmal gezielt zu ignorieren. Und versuche erstmal die Sache, ohne jetzt da irgendwo zu sagen, jetzt fangen wir an zu korrigieren oder zu strafen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Vielleicht lassen wir auch einfach mal die Übung mal 3 Wochen sein. Und ich trainiere erstmal die Sachen, die bis jetzt immer gut funktioniert haben und baue die erstmal weiter auf. Jetzt nehme ich aber einen Mad Max, der sehr frühreif ist, weil der auch vom Aggressionsverhalten und vom Wesen ein ganz anderer Typ Hund ist. Das ist eher so der, ich sage immer so ein bisschen die Krawallbacke. Auch trieblich ganz anders gelagert. Der ist natürlich ganz anders. Der hat mit einem Jahr hat er das Training schon für bitterbös ernst genommen. Aber mit seinen langen Beinen wusste er nicht wohin. Ich sag mal, wo der Chap und der Odo, wo die eigentlich schon eine sehr gute Sprungtechnik hatten, wenn der gesprungen ist, dann habe ich gedacht, Alter, was macht der? Der wusste gar nicht wohin mit seinen Füßen. Der ist selber manchmal so im Training so überhastig einfach über alles drüber gefallen, weil der einfach so blöd einfach irgendwo reingeknallt ist. Und da muss ich natürlich auch das Training wieder anders anpassen, wo ich dann sage, wir machen Sprünge zum Beispiel ganz spät. Oder wenn ich dieses Wesen habe von dem Hund, der eigentlich, ich sage mal, im Kopf her ein Riesenbaby ist, fördere ich vielleicht frühzeitig gezielte Aggression, habe ich aber Mad Max, wo ja dies da ist, dann muss ich dies nicht fördern, sondern dann muss ich ja wieder in die Kontrolle des Wesens gehen. Und ich denke, darin liegt, ich sag mal, der Schlüssel der Perfektion, sich genau da auf den Typ Hund einzustellen.
Da ein wenig eben drauf zu schauen, wie ist der Hund geartet. Jetzt hast du gerade schon direkt Beispiele genannt, die natürlich erstmal Grundvoraussetzungen sind, dass man Ziele haben darf, aber diese Ziele in Perfektion dann auch sehr zeitabhängig sind. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Da es natürlich irgendwie so im Kopf, denke ich mal, vieler ist mit dem und dem Alter, sollte dies oder das oder jenes an, was weiß ich, Prüfung angestrebt sein, wo es dann eben darum geht, eben auch, dass man natürlich selber auch schnell in die Fasson kommt, zu sagen, okay, wie du es jetzt gerade so sehr spaßig beschrieben hast, ich kann es mir gut vorstellen, mit dem Schmetterling, der da so vorbeiflattert und der Hund sagt, ja, okay, auch spannend. Ach nee, irgendwie waren wir ja für was anderes hier. Dass es ja mit diesem zeitlichen Fenster schon ein Problem gibt. Also wenn ich mir von vornherein, egal in welcher Sparte, einen Hund hole und sage, okay, bis dann und dann muss dies, das und jenes so sein, ist das manchmal nicht so einfach und aufgrund allein körperlicher Gegebenheiten dann eben auch so der Reifeprozess bei so manchem Hund etwas länger braucht. Wie sehr nimmst du dir solche zeitlichen Limits noch, sag ich mal, zu Herzen? Wie wichtig ist dir das? Oder ist es so ein Prozess nach Schmetterlingen und so weiter, wo du gelernt hast zu sagen, okay, manchmal ist es auch in einem halben Jahr später gut oder in einem Jahr später oder wie auch immer?
Also ich habe schon ganz klare Ziele, wo ich sage, der Hund sollte mit 15 Monaten, wo er eigentlich das erste Mal Prüfung laufen kann, seine Begleithundeprüfung machen. Und dann sehe ich das eigentlich auch schon so, dass der mit 17 Monaten, ca. 20 Monaten seine erste Prüfung in der Ring 1, also in der Monti Ring 1 laufen sollte. Das ist so mein Ziel. Das ist so mein ganz klares Ziel. Das setze ich mir auch ganz klar mit jedem Hund. Und es gibt natürlich auch andere Länder, wo schon Hundeführer, die haben gleich alten Hund, die sind schon. Ach, die schießen so schnell, so weit voraus. Und es gab auch Jahre, ich habe mich davon so ein bisschen leiten lassen und anstecken lassen und habe allerdings auch bei den Hundeführern festgestellt, dass oftmals das Resultat dann am Ende schlechter gewesen ist, als wenn du dir so ein bisschen mehr Zeit gelassen hast. Und ich habe so dieses, bei mir ist immer so dieses, bei mir kommt gerne mal was dazwischen und ich nenne es, oder es gibt jemanden, die sagt immer so ganz nett zu mir, wer weiß, für was es gut war. Ich kann locker auch mal irgendwas so ein halbes Jahr zurückschrauben, bin ich ganz ehrlich. Ich mache mir bei sowas auch überhaupt keinen Stress mehr. Aus dem einfachen Grund, ich entschleunige mich und mein Training damit und kann mich viel besser auf die Big Points im Hundetraining konzentrieren, anstatt dass ich sagen muss, boah, ich muss jetzt also wirklich ums Verrecken an dem Tag, den ich mir gesetzt habe, die Prüfung laufen. Also den Druck nehme ich komplett raus bei mir. Möchte ich auch gar nicht mehr haben. Da, das macht einfach, ich glaube, dadurch entsteht viel zu sehr ein falscher Ehrgeiz.
Und falscher Ehrgeiz ist ja sicherlich auch das, was vielen, vielen so ein bisschen manchmal dann im Weg steht, wenn sie auf dem Weg zu einem Ergebnis hin sind. Und du hast es gerade schon gesagt, manchmal ist das dann am Ende gar nicht mehr so das Tolle, auch wenn man sehr früh, sehr weit schon irgendwo gedacht hat und denken wollte und da auch schon vielleicht sehr, sehr früh Hunde in etwas vorgestellt hat, was ihn noch nicht ganz gestanden hat, so an Leistung und Co. Und wenn es dann so ist, dass manchmal das Ergebnis hinten raus vielleicht nicht mehr so ganz cool ist oder nicht mehr so das perfektionistisch gedachte Ziel am Ende bei dabei rauskommt. Wie bist du so zu diesem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, ich brauche das heute nicht mehr? Also ich glaube, das ist ja immer so ein Weg, wo man so durchgeht oder wo man so merkt, boah, ja, das irgendwie, du hast es auch gesagt, das ist so ein Zeitraum, wo man sich auch mal hat dazu verleiten lassen. Und natürlich, ich glaube, das ist auch irgendwie menschlich, dass man einfach auch drumherum, je mehr man in dieser Materie drinsteckt, desto mehr Menschen sieht man, desto mehr kommt man ins Gespräch, desto mehr merkt man, okay, ach ja, vielleicht geht es doch so und dass man sich da auch so ein bisschen von mitnehmen lässt. Aber wo war für dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, nee, das ist einfach nicht mehr, oder ich versuche da, also es ist immer so schwer, ne? Man soll ja immer sich nicht exakt mit anderen Leuten vergleichen und nicht mit anderen Teams vergleichen. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man so im Leistungswesen unterwegs ist, natürlich ein bisschen schwer und leicht dahingesagt, dass man dies nicht so tun soll. Aber gab es für dich so ein Thema, einen Punkt oder irgendwie einen Hund, wo du gesagt hast, nee, also das kann hier so jetzt auch nicht ganz passen und ich lasse mich da nicht mehr so von ziehen, drängen, schieben, was auch immer und mache da erstmal auch so mein Ding?
Denkst du, das sind so die Gegebenheiten der Vergangenheit? Also, es sind schon einige Sachen passiert, wo ich eigentlich gar nicht näher drauf eingehen möchte. Also, das sind oftmals menschengemachte Sachen. Ich denke, da hat jeder seinen Beitrag dazu geliefert. Und wenn du dann einfach mal so ein bisschen in dich gehst und auch in so ein paar Sachen die letzten Jahre, also ich habe ja dann auch mein Lehrgeld bezahlt dafür. Die Prüfung, das ist ja für mich der Spaß. Das ist ja praktisch, ich sag mal so, das i-Tüpfelchen auf den ganzen Ich gebe gerne Seminare, aber auch ein Seminar geben ist Stress für mich. Also das ist für mich, du musst packen, du musst hinfahren, du musst abliefern, du musst wieder nach Hause fahren, du musst nachbereiten und so weiter. Und auch alles das, was wir machen, das ist halt einfach auch Stress. Wir machen das gerne, da steckt sehr viel Herzblut drin. Und ich musste einfach unterscheiden, lernen, wann ist es mein Training? Und das ist ja letztendlich die Hundeausbildung oder das Hundetraining, auch die Ausbildung und die Prüfung laufen. Es ist wichtig für mich. Also ich sage jetzt auch, das ist auch ein bisschen was für mein Ego. Das gehört dazu. Aber ich möchte gar nicht mehr so mein Ego in den Vordergrund schieben, dass ich sagen muss, ich muss Prüfungen laufen, dass bei mir immer alles glänzt und alles perfekt ist. Also perfekt im Sinne von, dass ich wirklich ab Stichtag Prüfung abliefer, ab Stichtag so und so viele Prüfungen laufe pro Jahr. Ich möchte das nicht mehr. Und seitdem ich diesen Druck rausgenommen habe, habe ich in ganz vielen Sachen ein besseres Verhältnis zu meinen Hunden und du merkst das. Und ich bin an dem Punkt gewesen, wo ich an einem sehr hohen Zenit war, wo ich nur noch trainiert habe, nur dass ich Leistung bringe und mir eigentlich so dieses ganze Miteinander der Hunde eigentlich mehr und mehr, ja, das ist einfach so Nebensache geworden. Das wollte ich gar nicht mehr, weil meine Hunde leben bei mir zu Hause natürlich draußen im kalten Zwinger auf Stroh. Quatsch, die leben bei mir mit dem Haus, die liegen mit dem Büro, die sind 24/7 um mich drumherum und du denkst, du siehst deine Hunde mit anderen Augen irgendwann. Und also ich bin an dem Punkt, wenn ich meine Hunde ansehe, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann ganz schlecht zum Beispiel Hunde verkaufen. Ich tue mir da mal einfach wahnsinnig schwer. Es gibt einen Punkt, wo ich auch sagen würde, ich würde einen Hund abgeben, wenn der Hund einfach der Leistung nicht gerecht wird, die ich von ihm abverlange. Da bin ich auch ehrlich, da stehe ich dazu. Der Hund hat es oftmals dann besser bei jemandem, vielleicht bei einer Hundeführerin oder bei einem Hundeführer. Und ich habe auch immer das gute Glück, dass ich die eigentlich im sehr guten Umfeld bei mir platzieren kann und die Leute total glücklich sind mit diesem Durchschnittshund. Ich möchte allerdings für mich einen Hund haben, wo ich so eine, ich brauche diesen Knacker und ich brauche diese Rakete. Allerdings gehört eben einmal die Prüfungsleistung dazu und aber auch dieses Miteinander. Und dieses Miteinander ist einfach für mich ganz, ganz wichtig, weil das ist ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg. Weil wenn das nicht mehr da ist und dann so, nur noch so ein falsches Ehrgeiztrainieren ist, oh, für mich wird das einfach ein Krampf. Das wird ein Krampf. Vor allen Dingen, wenn Fehler passieren und mir ist es wirklich schon passiert vor vielen Jahren, du wirst unfair zu deinem Hund. Und das möchte ich nicht mehr.
Ich glaube, ein ganz guter Punkt. Und jeder jetzt nochmal auch für sich. Und ich glaube, das ist auch egal, in welcher Sparte. Ich finde das mal ganz gut, so ein bisschen sich ein paar Gedanken zu machen. Denn egal, in welchem Genre ich unterwegs bin, wenn es halt nur noch darum geht, zu trainieren und der Hund, die Hunde, die ansonsten eigentlich auch den Rest meines Lebens mit mir teilen, ja, ich vielleicht so ein bisschen die Vorzüge daraus verkenne und ich glaube, gerade bei den Menschen, die wenigsten müssen ja davon tatsächlich leben. Also was sie da so tun und was sie da so mit ihrem Hund trainieren, machen, tun, das ist ja für die meisten oder für einen sehr, sehr großen Teil auf jeden Fall ein absolutes Hobby. Und ich glaube, zu diesem Hobby gehört, dass sich beide in diesem Hobby auch wohlfühlen und beide in diesem Hobby eben auch ihrem Anspruch gemäß irgendwo unterwegs sein können. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt hast du schon für dich auf jeden Fall gesprochen und ja, auch diesen Hang zum Perfektionismus. Zum einen, ich glaube, solange man sich dessen bewusst ist und dann eben auch so einen fairen Weg hinterher draus gehen kann und merkt, okay, mit welchem Hund kann ich das, mit welchem Hund geht das, ist das eine. Aber du bist ja auch tätig darin, Leute anzuleiten und siehst jede Menge Teams. Und wie wichtig ist da für dich so der Mensch in der Rolle? Also ich denke mal, Menschen kommen mit Hunden ins Training, die ein bestimmtes Bild vor Augen haben, was sie gerne machen möchten. Und wie sehr ist das manchmal vielleicht auch fern der Realität? Wie kommst du dazu oder wie bist du da unterwegs? Wie vermittelst du? Wie wichtig ist dir da so das eine, das Trainingsziel und das andere eben auch, dass das als Team funktioniert?
Also ich bin jemand, was das Training angeht, bin ich wirklich sehr kleinkariert. Da bin ich so, ich bin sehr detailverliebt. Ich verliere mich da auch gerne mal so ein bisschen. Und allerdings, und jetzt kommt zwar was, was du gerade angesprochen hast, ich gucke mir die Hundeführer immer zusammen als Team an. Also ich sehe mir zum Beispiel schon Haltung der Hundeführer an. Laufen die wirklich gerade? Führen die ihren Hund oder betteln die ihren Hund nur irgendwo mit sich rum? Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Also da achte ich auch sehr haargenau drauf, dass sie auch sehr kynologisch korrekt trainieren, am richtigen Punkt markieren, bestätigen. Aber auch richtig führen und ihre Hunde richtig erziehen. Zum anderen werden auch ganz klar bei mir Ziele besprochen und die werden auch ganz konsequent eingehalten. Allerdings gibt es einen Punkt und ich sehe das sehr, sehr schnell. Und ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall im Training, auch eine Hundeführerin, sehr gute, akribische Hundeführerin, sehr hoch motiviert, sehr detailverliebt, auch ein gutes Händchen für Hunde. Und hier habe ich jetzt gesagt, ich würde den Hund jetzt einfach mal mindestens 4 Wochen aus dem Sport rausnehmen. Weil der Hund letztendlich auch für diese Leistung, die sie von dem Hund abverlangt, wesensmäßig viel zu schwach ist. Und dafür finde ich ganz schnell ganz klare Worte. Und es hat auch daraufhin einen sehr großen Streit gegeben, wo sie gesagt hat, ey, das ist nicht so, wir müssen mehr Trieb draufsetzen und der Hund muss explosionsartiger und wir müssen den nach oben fahren. Sag ich, der Hund wird das nicht machen. Du hast halt einfach einen Hund, der bringt nicht diese Leistung oder dieses Wesen mit, um diese Leistung, die du von dem Hund verlangst, abzuliefern. Du verunsicherst eigentlich mehr deinem Hund und gibst ihm gar nicht die Chance, dass der sich wesensmäßig entfalten kann. Also ich bin froh, dass sie noch im letzten Moment wirklich die Kurve bekommen hat. Allerdings liegt das dann in der Verantwortung der Hundeführer. Also ich bin dann wirklich in dem Moment, ich sage dann meine Meinung dazu und ich bin dann auch sehr konsequent. Ich trainiere dann auch diese Hunde nicht weiter. So viel Geld kannst du mir nicht bezahlen. Bei mir steht in erster Linie immer der Hund im Vordergrund.
Muss man auch erstmal zukommen, dass man diese Art und Weise dann auch ganz klar sieht und durchzieht. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, wenn man dann als Trainer unterwegs ist, eben auch unabhängig davon, was einem entgegenkommt vom Klienten, dann in diesem Fall eben auch rein Gewissens sagen zu können, du pass mal auf, also wenn das jetzt hier so und so funktionieren soll, dann brauchen wir dies oder das oder jenes und da manchmal eben auch ja gegen die Vorstellungen der Person sprechen zu können. Und ich glaube auch, oder für mich gehört das eben auch so ein bisschen zu dem Thema des Perfektionismus mit dazu, dass man ja, eben einfach ein Bild im Kopf hat, wo man weiß, okay, wenn wir dies, das und jenes tun, dann können wir gerne auch hier einen Schritt weiterkommen und für welches Ziel auch immer das Ganze perfekter machen und das Ganze eben perfekter abrunden. Aber wenn es eben nicht so läuft, dann bin ich auch nicht bereit, da irgendwie drumherum zu feilschen. Und ich glaube, das ist was, wenn man schon länger in einem Bereich unterwegs ist, dann mag das zum ersten Schlag so ein bisschen arrogant vielleicht rüberkommen. Zum anderen aber ist es, glaube ich, für mich so eine ganz klare, ehrliche Haltung, wo man weiß, okay, ich habe die immer mir aufgrund verschiedenster Eindrücke, die ich bisher bis hierhin sammeln durfte, eben auch bilden dürfen. Und ja, irgendwann weiß man einfach, nee, wenn wir das so machen, kommen wir da nicht vernünftig vorwärts. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, da auch manchmal sagen zu können, okay, nee, das passt so nicht. Wie wäre es denn mal damit?
Ich habe einfach viel zu viele Jahre, viel zu viele Opfer gesehen. Und glaub mir, die kommen nicht nur aus dem Schutzhundebereich raus, die kommen noch wo ganz, ganz anders her. Also alles, was Agility angeht, Obedience, Canine Cross, auch so ein Thema. Also ich kenne viel zu vieles und ich habe viel zu viel gesehen. Wo ich einfach sagen muss, nee. Und vor allen Dingen, es sind halt viele Sachen, die passiert sind, auch wenn ein Hund irgendwann an den Punkt kommt, wo auch der Hund nicht mehr weiter kann. Und ich kann den Hundeführern da überhaupt noch gar nicht großen einen Vorwurf machen, weil sie merken, dass der Hund einfach will. Sie sehen auch, dass der Hund kann. Aber zu sagen, in dem Moment, im richtigen Moment zu starten, oh, vielleicht ist es dem Hund jetzt zu viel, dieses Stoppsignal zu finden, das übersehen ganz viele. Und da kann man auch wirklich dem Hundeführer ganz selten einen Vorwurf machen, vor allen Dingen, wenn er noch nicht viele Hunde geführt hat und gesehen hat. Weil das ist einfach, es gibt Zeiten, da sind die Hunde wie ein Schwamm. Und oftmals sind es Kleinigkeiten. Das Problem ist halt immer, wenn sowas passiert, es sind halt viele Sachen, die zum Beispiel auch schon ganz oft in einem Beißvorfall geendet sind, weil Hunde einfach wirklich kopfmäßig total drüber gewesen sind und das gar nicht mehr verpackt haben. Und das ist nicht nur im Sport so. Also es gibt auch Hunde, die nicht ausgelastet sind. Ist genau das Gleiche in Grün. Also das hält sich wirklich komplett, wenn ich davon rede, immer die Waage. Und nicht zu trainieren ist genauso brandfatal wie zu viel zu trainieren und dann diesen Absprung nicht zu schaffen. Deswegen ist es auch immer sehr gut, wenn man so, mal so ein bisschen wenn man Menschen um sich hat, wo man auch mal eine kritische Meinung zulässt. Und das sind zum Beispiel bei mir ganz oft meine Physio-Mädels, die dann sagen, hey, guck dir meinen Hund an, guck mal, der ist hinten zum Beispiel, ich bin jemand, da bin ich auch so ein bisschen detailverliebt, der Hund ist fest im Rücken. Wenn die Griffe nicht voll sind und Kerzen gerade voll sind und gerade sitzen, weiß ich schon, da stimmt irgendwas im Nacken nicht. Das sind alle so Sachen und ich habe schon Weltmeisterschaften abgesagt, nur weil mein Hund nicht fit war. Also ich lasse ihn auch keine Schmerzen wegspritzen für den Tag, mache ich nicht.
Ja, das ist natürlich dann auch eben so den zu finden, der es einem sagt und in dem Zusammenhang, dass man mit dem eigenen Gewissen natürlich die eigenen Hunde verantworten muss und das eigene tun und umgekehrt dann eben auch nur aus diesem heraus dann auch bei den Klienten sagen kann, Mensch, du, das funktioniert hier so nicht und mit mir dann auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo man hier entsprechend auch einfach einen Lernweg gehen darf und ja, dann vielleicht häufiger mal die kritische Meinung ist für andere, die es vielleicht so nicht erwartet haben, aber das gehört dann eben auch dazu zum eigenen Perfektionismus, der
Ja.
dann an dieser Seite vielleicht auch sehr, sehr gut und hilfreich ist, was auch immer dann daraus wird. Und wenn du jetzt so für dich überlegst und ja, was ist dir noch wichtig, eben auch im Zusammenhang mit oder andersrum gefragt, wie viel ist dir noch wichtig drumherum, was andere denken, sagen, halten von dem, wie du arbeitest, was du machst? Bringt dich das immer noch zum Nachdenken? Du hast gesagt, okay, es gibt einige Menschen, wo ich mich auch fortbilden lasse, wo es für mich auf jeden Fall immer wichtig ist zu hören, was sagen die. Aber geht es dir da manchmal schon noch so, auch wenn du schon so viel machst und tust, dass du immer noch dieses Ding in dir hast, zu sagen, Mensch, oh Gott, wenn das jetzt hier wieder schief oder das nicht passt und was soll das dann werden? Weil ich glaube, das ist auch so etwas, was viele Menschen auch unbewusst antreibt trotzdem, ne? Also jetzt beispielsweise vielleicht die Dame, die sagt, okay, sie hat ja die Kurve gekriegt, aber so Leute, die halt sagen, ich muss dies und das und jenes unbedingt tun, weil einfach, es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass man unbedingt hinterher sich da diesen Pokal hinstellt und sagt, boah, ich gucke mir jetzt jeden Tag diesen Pokal an und freue mich jeden Tag über diesen Pokal, sondern es geht ja eigentlich schon eher mehr darum, was denken denn die Leute, wenn ich das jetzt nicht so mache oder wenn ich da jetzt ablose oder nicht. Und ich glaube, dass es gerade, wenn man mit Hunden anfängt oder gerade wenn man so startet, man da noch sehr, sehr anfällig für ist, aus diesem heraus auch viele Sachen zu machen, wo man denkt, boah, das muss so sein. Und oh Gott, was sollen denn die anderen denken, wenn ich das jetzt nicht mache? Und da spielt, glaube ich, viel auch dieses Selbstreflexion, Selbstwert so mit rein. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema, was viele echt dazu unbewusst immer wieder lenkt zu sagen, ich mache es halt trotzdem, auch wenn ich eigentlich, wenn ich dann so ehrlich bin, zu Hause mit meinem Hund auf der Couch sitze, denke, nee, das war irgendwie Käse heute, aber naja, muss wohl so sein. Die haben ja auch die Vergleichsmöglichkeiten noch nicht. Wie viel interessiert dich das noch?
Also, mir hat meine Hundeführerin aus Österreich gesagt. Und das ist so ein Wendepunkt bei mir gewesen. Ist mir gerade eingefallen. Wie hat sie so schön gesagt, für was machen wir den ganzen Scheiß denn überhaupt? Für den goldenen Kübel und für den Sack Futter. Nicht mehr und nicht weniger. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll, die es geschafft haben, davon zu leben. Einer davon bin ich. Ja, bei mir geht es dabei um ein bisschen mehr. Muss ich ganz klar so sagen. Was andere über mich denken, ist mir scheißegal. Aus dem einfachen Grund, ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich kann es nicht beeinflussen. Und egal, was ich mache, gewinne ich, sagen sie, das sieht man ja alles unfaire Methoden, der hält seine Hunde wie Maschinen. Verliere ich, zu blöd zum Trainieren ist er. Also, die Leute drehen sich ja so oder so, so, wie es ihnen am besten passt. Also, was soll ich da machen? Das bringt mir überhaupt nichts, mich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen. Ist mir total egal. Und ganz im Gegenteil, ich nehme das, ich mache mich darüber eigentlich schon mittlerweile so ein bisschen lustig und ich erzähle auch gerne den Leuten so, wenn ich Kundschaft habe oder Leute habe, die bei mir auf Prüf, die mir bei Prüfungen zusehen, dann sage ich, stellt euch immer dahin, wo die große Traube steht. Das ist der Pöbel. Und dann sage ich, und dann hört da einfach mal zu, was die über mich reden. Und dann guckt da mal, wer danach alles zum Gratulieren kommt. Da sage ich einfach, sag, ja, hast du da nichts dagegen? Sage ich, nee, mir ist das egal. Mich interessiert das nicht. Vielleicht ist das menschlich. Vielleicht ist das unsere Gesellschaft, wie auch immer. Vielleicht habe ich auch mal dazugehört. Vielleicht habe ich genau solche Sachen auch selber mal gemacht. Ich versuche jeden seine Leistung, die er mit dem Hund erbringt, erstmal Respekt zu würdigen. Ganz klar. Also ich bin ein sehr respektvoller Mensch. Wenn mich jemand fragen würde, bist du neidisch? Ja, auch Neid gehört dazu. Und damit muss man einfach lernen, umzugehen. Was mich persönlich immer freut, das ist, wenn meine Trainingsleute auch mal besser sind als ich. Das finde ich immer richtig gut. Also ich möchte meine Trainingsleute gerne auch mal vor mir sehen. Da sehe ich auch, dass mein Training so richtig gut funktioniert. Ich habe halt einfach einen riesengroßen Vorteil. Ich führe einfach viel zu viel. Habe so viele Prüfungen bis jetzt geführt. Ich habe so eine Prüfungsroutine. Ich bin trotzdem noch aufgeregt. Aber ich blende den ganzen, alles, was drumherum ist, ich blende das komplett aus. Das ist mittlerweile. Im Endeffekt, wie sage ich immer so schön, das habe ich mir alles ganz hart erarbeitet.
Ja, alles ganz hart erarbeitet, viele Erfahrungen damit sicherlich in Verbindung gebracht und an dem Punkt muss man dann auch erstmal sein, damit man auch so umgehen kann. Aber was würdest du jetzt vielleicht noch Leuten mitgeben wollen auf dem Weg, die, egal ob es jetzt Monitoring ist oder was auch immer, wenn sie mit ihrem Hund in irgendeiner Form sportlich starten wollen und sportlich hier ein Trainingsziel erreichen wollen? Gibt es etwas, was du ihnen noch gerne mit auf den Weg geben magst, was so, ja, Perfektionismus angeht? Ist das, wie würdest du es halten? Was würdest du für Tipps geben? Was ist da vielleicht für dich nochmal wichtig, das im Kopf zu behalten?
Ausbildungssysteme verstehen. Das Allerwichtigste. Wenn derjenige euch was erzählt, ihr müsst das so oder so mit eurem Hund machen und ihr könnt euch damit nie identifizieren, ihr versteht es nicht. Und ihr fragt nochmal nach und es gibt keine konkrete Antwort oder das haben wir schon immer so gemacht oder weil es so gemacht wird. Und ihr versteht es immer noch nicht, dann lasst es sein. Dann ist es einfach der falsche Mentor. Also ich habe mir ganz groß auf die Fahne geschrieben, eigentlich so gar nicht so viele Ausbildungskonzepte weiterzugeben, sondern wirklich Kynologie auch weiter zu vermitteln. Wie lernen Hunde? Wie konditioniert man richtig Hunde? Wie belohnt man richtig Hunde? Aber auch wie straft man richtig Hunde? Und das gehört halt auch dazu, dass man auch mal sagen muss, nee, jetzt hast du deinen Fehler gemacht. Wir müssen bloß lernen, dass wir Step by Step arbeiten und dass wir gerade als Anfänger, du musst mit der Sache wachsen, klare Ziele vor Augen haben. Ich finde es gut, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich will ganz nach oben. Sag ich, mega. So, und dann fangen wir jetzt an, Step by Step Aufbauarbeit. Und dazu musst du fleißig sein und deine Aufgaben machen. Aber du musst auch die Ausbildung verstehen und auch dein Training verstehen, dass du deinen Hund in eine Verbesserung trainierst, aber nicht in eine Verschlechterung. Wenn dein Hund in der Ausbildung nicht besser und besser und besser wird, dann läuft dein Trainingssystem nicht richtig. Dann hast du das falsche System, die falschen Ansätze oder irgendetwas falsch verstanden. Nur das wird dich effektiv langzeitig zum Erfolg bringen. Und ganz wichtig eins, habt Spaß an der Sache.
Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, gerade der letzte. Aber ich glaube, das, was du davor gesagt hast, eben auch zu verstehen, warum, wieso, weshalb mache ich denn wann was? Das ist so der erste Punkt, der mit dazugehört. Denn Perfektionismus ist auf der einen Seite sicherlich angebracht, wenn ich ein bestimmtes Ziel haben will. Aber das gilt nicht nur darin, den Hund zu beobachten, wie macht er denn wann was, sondern eben auch Perfektionismus an mein eigenes Wissen und an meine eigenen Fertigkeiten, vor allem eben auch erst einmal an den Tag zu legen. Und Grüße gehen raus an meine Community hier von dem Dummy-Training und so weiter. Es ist das gleiche Spiel, das gleiche auf einmal, wenn ich nicht weiß, wie Dinge laufen und wie ein Hund lernt und wie ich was, wo, wann, wie verstärke, dann ja, ist es halt blöd. Dann gucke ich halt, was der Hund da alles schief läuft oder alles, was mit dem Hund da schief läuft, was nicht so funktioniert. Aber ich muss halt aus meiner Haut raus und mich bewegen. Und mich bewegen in Form von Lernen und Dazulernen und einfach selber besser werden wollen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass es eben in dieser Mensch-Hund-Kombination im Sport ohne Tiere, da kann man sich selber permanent wunderbar in den Hintern treten. Und wenn man so ein Tier an der Seite hat, da ist ja manchmal ganz gerne der Fokus woanders. Und da eben auch zu sehen, der Fokus gehört auch in so einer Teamsportgeschichte immer, immer, immer mindestens mal auf beide gerichtet, wenn nicht sogar viel, viel intensiver auch auf den Menschen, der einfach unheimlich viel dazu packen muss, wenn er eben auch Ziele anstreben will. Und da gehört nicht nur der Hund mit der passenden Genetik und dem passenden Wesen dazu. Und die Zeit flitzt hier immer so davon. Finde, wir haben schon wahnsinnig viel coole, wichtige Sachen auch nochmal hier auf den Tisch gebracht. Und dafür danke ich dir erstmal sehr. Und wenn ihr zu Hause jetzt sagt, ich habe ihn schon gehört und ich muss jetzt einfach mal gucken, was macht denn der? Oder ihr wolltet sowieso und jetzt guckt er erst recht nochmal, dann findet ihr ja ganz, ganz viele Dinge, Termine, Online-Plattformen, Online-Videos. Da ist Basti auch sehr, sehr stark unterwegs und das Ganze gesammelt unter www.techdog.eu. Also mit C. Wir verlinken es euch selbstverständlich hier nochmal unter der Podcast-Folge, wo ihr diese Plattform dann entsprechend auffinden könnt. Und was findet man da so alles, Basti?
Ich habe eine Online-Plattform, wo ihr Online-Trainings findet. Bekommt Einblicke bei mir, wo ihr einfach mal gerade im Supporter-Bereich kleines Geld, guckt mal da rein. Da ist alles Mögliche von der Erziehung, von der Ausbildung drin, Teile aus meinen Kursen drin, dass ihr mal einen kompletten Überblick bekommt. Schnuppert mal rein. Ihr könnt bei mir bei YouTube reingucken. Wenn ihr Equipment braucht, habe ich auch die Sachen, die ich empfehle und die ich trainiere. Ich habe nicht viel. Ganz ehrlich, ich habe nicht viele Sachen, aber ich habe gute Sachen, die halten. Das ist mir immer persönlich wichtig, weil ich mich auf meine Tools einfach und auf mein Equipment einfach verlassen muss. Und das findet ihr bei mir eben auf www.techdoc.eu. Und wenn ihr Fragen habt, ihr dürft mich anschreiben oder wenn ihr mich irgendwo seht, einfach ansprechen. Ich beiße nicht.
Gott sei Dank. Und mit Moin kommt man ja direkt gut bei dir an. Da ist man
Ja,
auf jeden
ist immer
Fall,
richtig.
da ist man auf jeden Fall direkt schon mit dabei mit dem Gespräch. In diesem Sinne, lieber Basti, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke, die du hier so in deine Idee vom Training gegeben hast. Und ja, ich würde sagen, liebe Leute, ihr habt hier die Möglichkeit, unter dem Podcast den Link zu verfolgen. Hier findet ihr alle Infos und alles rund ums Training und da auch viele, viele Einblicke auf YouTube und Co. zu sehen, was, wie, wo Basti trainiert. Und da auch entsprechend an euch weitergibt. Und ich würde sagen, auf los geht's los. Ich danke dir sehr.
Und ich habe zu danken.
Wünsche viel Spaß weiter mit den Hunden. Also diese Schmetterlingsstory, die wird jetzt auf jeden Fall in meinem Kopf bleiben. Finde ich sehr, sehr süß und sehr, sehr passend. Ich habe hier nämlich gerade auch so einen sehr jungen Rüden, wo ich auch immer denke, nö, also Prüfungen brauche ich jetzt mit dem aktuell noch nicht laufen. Der ist auch relativ groß für seine Rasse und gefühlt so ein Riesenkind, wo ich denke, okay, also wenn da irgendwas kommt, was unvorhergesehen ist, wüsste ich nicht, was er alles Lustiges sich einfallen lässt. Also ich muss das jetzt auch so nehmen, wie es ist und dann noch ein bisschen laufen lassen. Aber gut, so wird es sein. Dank dir sehr und wir sehen,
Bitte schön.
Lesen, hören
und
uns.
Ich werde mir auf jeden Fall nochmal Dummyarbeit angucken. Also ich bin da wirklich angefixt schon seit ganz, ganz vielen Jahren.
Unbedingt.
Ja, finde ich. Also ich hab lange drüber gelacht, weil ich es nicht verstanden habe. Und dann habe ich es gesehen, mir erklären lassen und musste mal echt sagen, was hast du da wieder für eine Scheiße erzählt? So ist es aber das ist auch Selbstkritik und dann auch wieder Respekt denjenigen zeigen, der es dir richtig erklärt. Dankeschön.
Auf jeden Fall, macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, da hat so jeder seine Fasson und über den Tellerrand schauen schadet ja in keine
Richtig.
Richtung. Kann man nur davon lernen. Und wir sehen, hören, lesen uns. Danke dir sehr.
Auf jeden Fall.
Bis
Bitteschön.
Bald.
Ciao.
Ciao.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.